Ton?
Ton, Ton. So, man hört mich? Schön. Ja, vor 3 Wochen sind wir aus einer kleinen Bierlaune mal wieder auf die Idee gekommen, mal wieder zu erklären, wie das hier alles so funktioniert. Den Vortrag hatten wir vor 9 Jahren schon mal. Damals hat ihn Carsten gehalten, der mittlerweile bei Google ist und heute irgendwie dienstlich unterwegs. Aber wir dachten, wir gucken mal wieder, was da alles so passiert ist, wie das funktioniert, weil man mag es eigentlich auch irgendwie selber nicht glauben, dass das jetzt schon 15 Mal, also 14,9 Mal geklappt hat. Mein Name ist Chris, steht auch da. Schon dass hier einfach draufsteht, ist ein Wunder, aber werde ich nachher zeigen, wie das funktioniert. Wie ging das überhaupt los? Ende der 90er Jahre, ist das 90er Jahre? Ja, kann man so sagen. Gab es ja in ganz Deutschland irgendwo Linux-Veranstaltungen. Also auf der Spitzenzeit der Linux-Veranstaltung waren es wohl 15 oder so und da war quasi jede Woche woanders irgendwas los. Und da gab es natürlich auch hier den Wunsch, irgendwie mal sowas zu tun. Zur Vorgeschichte muss man auch wissen, dass hier bei uns im Universitätsrechenzentrum doch sehr viel Unix gemacht wurde, während andere Einrichtungen da mit proprietären Systemen rumprobiert haben. Gab es bei uns dank des damaligen Rechenzentrumchefs doch einen sehr starken Hang zum Unix und auch allgemein Internet und freie Technologien. Das war also sehr, sehr früh bei uns hier schon Stand der Dinge. Der erste Unix-Stammtisch war 1990, da war ich selber leider noch nicht dabei, aber hat damals beispielsweise Matthias Klaus berichtet, Unix in der DDR. So, weil auch schon in den 80er Jahren gab es also hier zur Stadt schon Unix. Ja, 1996 wurde die Linux User Group gegründet als Ableger des Ian Chemnitz. Damals mit Auftreten von T-Online und AOL und so war also das eigentliche Kerngeschäft des INs sozusagen obsolet geworden. Und aus dieser Richtung kam dann also der Hinweis oder die Bestrebung, so eine Linux User Group aufzumachen. Die gibt es auch heute noch. Hat auch nach wie vor jeden Monat einen Vortrag in der Gaststätte zum Zecher, gleich unweit von hier. Und aus dieser Ecke kam dann also die Bestrebung, ja, da könnte man ja auch nochmal was machen. Außerdem seit 1996 Linux im Rechenzentrum, produktiv. Also wer mal nachrechnet, das war doch relativ früh, was die Linux-Geschichte angeht. Also ich kann mich noch daran erinnern, einer der ersten Vorführrechner im UAZ hieß bezeichnenderweise Pandora. Und es dauerte also nicht lange, dass dann im Rechenzentrum nahezu alle kritischen Dienste auf Linux liefen. Ich glaube, das letzte, was abgeschaltet wurde, war die Kerberos Sun, die nicht Linux war. Ja, und aus dieser Gemengelage kam dann also die verrückte Idee von ein paar Informatikstudenten, wir machen mal eine Install-Party. Nächste Woche, übernächste Woche oder sowas. Und das hat dann, glaube ich, der Ralf mitgekriegt und der Matthias Klaus mitgekriegt und noch ein paar andere Leute vom Rechenzentrum und der damaligen Rechnernetze-Professur und die haben erstmal gesagt, Veto, so geht das nicht. Weil, Perle für die Säue, viel Arbeit, wenig Effekt, Install-Party macht jeder. Man hat also gesagt, wir brauchen ein bisschen mehr Vorbereitungszeit und wie man sieht, es gab einen Jahreswechsel dazwischen und wie es an so einer Uni ist, man braucht dann eben geeigneten Ort, geeignete Zeit und geeignete Leute und da bleibt eigentlich nur eine Semesterpause über. Das Jahr hat zweimal Semesterpause, im Frühling oder Winter und im Sommer. Im Sommer sind die ganzen großen Konferenzen, wo die Professoren und Mitarbeiter quer durch die weite Welt reisen. Und naja, außerdem will im Sommer auch Kinder nach Chemnitz kommen. Also blieb nur die Winterpause. So, und da noch hinlänglich weit weg von den Prüfungen, weil man will sich auch wieder erholen. Also blieb im Prinzip das erste, zweite, dritte, vierte Märzwochenende, also März. So, ganz am Anfang hat man mal 2., 3. März, 4. März, 5. März, also relativ weit noch am Februar. Und mit der Zeit rutschte das halt dann immer so in die zweite, dritte Woche rein, wo wir jetzt gerade so sind. Aber der erste Linux-Tag war eben wirklich nur ein Tag, einer. Wir hatten aber schon 24 Vorträge. Man findet auch heute noch die entsprechende alte Webseite im Internet mit den Namen. Wer da guckt, das sind bis auf zwei, waren glaube ich alles Vorträge aus dem eigenen Haus, aber trotzdem ein relativ breites Spektrum damals schon. Und die damals sogenannten Demos, die auch da unten stattfanden, da gab es also rechts 5 Tische, links 4 Tische und im Wesentlichen war der Kern Linux auf ARM, Linux auf Spark, Linux auf AIX, Linux auf Dings und naja, das war's. GIMP war schon dabei als Sonderfall der Nicht-Linux-Auf-Vorträge. Und die Install-Party gab es trotzdem noch. Das wurde gerettet. Und wir hatten also so gerechnet, dass da halt mal so 30, 40, 50 Leute vorbeikommen. Das hat man schon daran gesehen, wir hatten eigentlich vor, jedem unserer Gäste dann ein Namensschild zu geben, wie es auf so einer Konferenz ist, damals noch handgeschrieben, weil Laserdrucker war noch schwer und nicht beschaffbar und wie auch immer. Das mit den Namensschildern schreiben haben wir, glaube ich, beim 200. aufgehört, als die Schlange dann irgendwie schon raus aus diesem Gebäude ging. Und am Ende waren 700 Leute, die da waren. Und damit hat man nur überhaupt nicht gerechnet. So, damals hieß das Haus hier, was wir haben, übrigens noch neues Hörsaalgebäude, weil es war wirklich gerade fertig geworden. Das wurde also zum Wintersemester 98, 99 eingeweiht. Das war sozusagen die erste Semesterpause dieses Hauses. Unten findet man auch noch den Grundstein. Und die erste Herausforderung, die wir da schon mal zu lösen hatten mit der Univerwaltung, das Haus zu mieten, weil wir sind zur Raumverwaltung gegangen, haben gesagt, wir brauchen Räume für einen Linux-Tag. Naja, wie viele Räume brauchen Sie? 2 Seminarräume? Nee, das Haus. Was wollen Sie? Das Haus. Ja, und die hatten einfach gar keinen Mietvertrag, wo man sagen kann, Haus. So, und es ist auch heute noch so, dass wir an vielen Stellen den Vertrag, das ist jetzt mittlerweile ein Pamphlet von über 10 Seiten, einreichen und an irgendeiner Stelle steht dann so ganz lapidar, ach und übrigens wollen wir alles, was in dem Haus ist, mieten. Weil wenn man jetzt wirklich jede Schraube, jedes Pult, jede Fernbedienung, jeden Beamer aufzählt, es würde ja ewig dauern, das zu lesen und zu unterschreiben. Da wäre dann die Justizdezernat vollkommen überfordert. So sah das damals aus. Ne? Man sieht also schön alle Tische schön in Reihe und Glied aufsortiert. Gibt es auch einen Plan, wo man dann die Punkte von oben nach unten sieht. Eieiei, wenn man die Leute sieht. So, zweiter Linux-Tag waren dann schon 2 Tage. Zum Glück ging es nicht so weiter, sonst hätten wir heute 2 Wochen hier zugebracht. Zweiter Linux-Tag, 2 Tage, hieß auch immer noch Linux-Tag. Das Wochenende Anfang Mitte März hatte sich also durchaus bewährt. Und ja, wenn der Linux-Tag vorbei ist, geht dann auch schon wieder fast der nächste los. Wir haben also vor uns schon wieder zusammengesessen, haben uns überlegt, nächstes Jahr vielleicht, vielleicht nicht oder wie auch immer. Dazu vielleicht später mehr. So, und auch der zweite Linux-Tag lief gut, nicht ganz so überragend wie der erste Linux-Tag. Da waren wir dann schon ein bisschen am Zweifeln, machen wir da jetzt noch was oder lassen wir das. Offenbar haben wir es dann doch nochmal probiert. 2 Tage machen natürlich eine ganze Menge mehr Arbeit. Ne? Man hat dann auf jeden Fall noch eine Nacht dazwischen und muss sich dann Gedanken machen, ja, was macht man da? Wir haben teure Technik ins Haus geschleppt, damals schon. Das lief also dann auch darauf hinaus, dass dann Leute von uns hier im Haus übernachtet haben. Illegalerweise, das war damals noch nicht erlaubt, haben wir trotzdem gemacht. Machen auch heute noch Leute, also es lohnt nicht einzubrechen. Und dann ging die Zeit da so hin. Ne? Wir haben viele, viele kleine Sachen geändert, teilweise nur Sachen umgelabelt. Also Install Party war dann irgendwann 2002, 2003 nicht mehr so ganz der Renner. Also damals war dann mittlerweile sogar schon so geworden, dass ein Linux zu installieren einfacher war als ein Windows zu installieren. Also muss man da jetzt nicht irgendwas Leuten erklären, sondern die Probleme haben sich geändert. Ne? Also exotische Hardware, komische Kombination. Und da hat sich dann also der Name dieser Install-Party etwas schöner dargestellt, dann zur Praxis Dr. Tux, mit der Aufgabe dann eben den Leuten Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, dass man mal schaut, wie löse ich ein konkretes Problem mit meinem Rechner, sodass die Leute dann im nächsten Jahr eben nicht nochmal kommen und nochmal eine CD installiert haben wollen, sondern dann eben auch vielleicht mal im nächsten Jahr ihr Problem selber gelöst bekommen. Das war der Hintergrund dieser Praxis. Oder Demos, das klang immer so militant, das wurde dann irgendwann mal zum Linux Live, wo wir sagen, okay, da zeigen wir Sachen, wie irgendwas funktioniert. Irgendwann haben wir mit Workshops angefangen, am Anfang desaströs. Mittlerweile haben wir 10, 11, 12, 15 teilweise für so einen Linux-Tag verbucht. Ganze Front hier hinter, alle 3 Räume sind voller Workshops. mit ja, manchmal Riesenansturm, manchmal nur ganz individuell, zu zweit, zu dritt. Das wechselt von Thema zu Thema. Neue Sachen, die wir probiert haben, Hardware-Basteleien, ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren, 2 oder 3 Jahren?
Vier Jahren
schon. Wie man sieht, Zeit vergeht. Dieses Jahr ganz neu für die Middleware sozusagen, das Middleware-Basteln, also die 8 bis 14-Jährigen, wer es gesehen hat, rechts neben Kinderparadies. Außerdem sieht man Linux-Tage. Wir hatten da mal ein Jahr oder zwei, wo wir tierisch Schiss hatten, dass uns der Berliner Linux-Tag irgendwann mal ein Justiziar vor die Tür setzt und sagt, den Namen könnt ihr nicht nehmen. Das hat sich dann irgendwann mal gegeben. Das ging dann zum Schluss so weit, dass die Berliner bei uns Werbung für ihre Veranstaltung gemacht haben. Das war dann so ein bisschen der Ritterschlag und durch das eigene Logo, den eigenen Slogan, ich denke, da kann man uns eigentlich nicht mehr so verwechseln. Was für uns typisch war, wir hatten eigentlich, seit wann? Vierten Linux-Tag, angefangen ein Motto zu generieren. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand wahrgenommen hat, aber Hintergrund dieser Geschichte ist, man braucht irgendwelches Futter für die Presse. Primär. Ja, also die Presse schreibt nicht, es ist schon wieder Linux-Tag, sondern boah, ganz toll, Linux für die ganze Familie. Oder ja, jetzt Linux auf dem Desktop. Oder was ist dies Jahr? Wahlfreiheit. Ja, ein bisschen kürzer geraten. Und dann versucht man natürlich irgendwie auch eine Geschichte drumherum zu bauen, dass eben sich dann Vortragende angesprochen fühlen, aber eben auch nicht abgeschreckt. Das ist dann immer so ein Balanceakt. Motto-Debatte geht dann meistens so im Frühjahr los, aber gute Ideen, ich meine, die gehen immer. Wer eine Idee hat, gerne mal sagen. Und was zu so einem Motto dann auch mehr oder weniger dazugehört, ist dann eine Illustration, damit unsere Plakate auch ein bisschen abwechslungsreich sind. Es gibt dann immer so Standard- CI-Plakate, das sind die grün, den Pinguin, blau, Pinguin auf der Hand und dieses Logo. Aber dann gibt es eben auch jährlich Abwechslungen, Namensschild jedes Jahr anders oder Eintrittskarte, Essenmarke und was da alles dazugehört, Plakate, Postkarte, T-Shirt, was dann eben jedes Jahr auf die Illustration und den Spruch des jeweiligen Jahres angepasst wird. So ein bisschen Abwechslung tut ja da nicht schlecht. Und was auch noch ist, wir probieren halt auch viele Sachen aus, die auch mal schief gehen. Ich denke, das macht so eine Veranstaltung auch aus, dass man nicht 15 Jahre ein und dasselbe macht, vielleicht auch noch 15 Jahre dieselben Vorträge zum selben Slot, nee, das geht nicht, sondern man probiert die Sachen aus. Manche gehen, Linux-Nacht war lange eine tolle Sache, haben aber ein großes Problem, die Leute, die Linux-Nacht machen, kriegen dann halt irgendwann nichts mehr mit von der Veranstaltung. Also es war immer übelst schwierig, jemanden zu finden. Deshalb ist es dieses Jahr irgendwie mal unter den Tisch gefallen. War trotzdem jemand gestern Abend im Takt drüben? Der heißt ja jetzt auch wieder ganz anders. Ich wollte mal wissen, wie es da war. Gut. Feueralarm. Und sonst noch irgendwas Trennendes? Gut. Fußball. Alles klar.
Vermutlich leiser als hier.
Gut. Ja, was man auch irgendwann mal hatten, was dann gestorben war, war das Gästehaus der Uni. Es gab also das übernächste Haus dort drüben, den Weg lang, war mal so eine Art Hotel, was die Uni betrieben hatte. Das hatten wir ganz am Anfang mal. War auch so ein Ding, wir wollen alle Zimmer mieten.
Was wollen Sie?
Ja, alle Zimmer mieten. Hatten wir mal 30 Stück oder sowas. So. Und parallel dazu haben wir dann Turnhallen in der Stadt angemietet, um dann eben für die Leute, die eben nicht Jugendherberge, wir haben halt das Problem, die alte Chemnitzer Jugendherberge war 10 Kilometer in die Richtung, mitten im Nirgendwo. Das ist also blöd, wenn man da Samstagabend dahin will. Wir wissen ja auch, wie die Infrastruktur in Chemnitz ist. Und die neue ist jetzt in der Innenstadt. Hat die jemand ausprobiert? Neue Jugendherberge? Also man sieht so Bilder, die sehen echt cool aus. Also haben wir uns Turnhallen angemietet. Am Anfang haben sie uns da alle ganz komisch angeguckt. Das war Indoor-Camping, hat man das dann am Anfang auch mal genannt. In der Hoffnung, dass niemand dann hier einen Hering ins Parkett klopft. Hat auch keiner, in Feuerlöscher ist mal aus Versehen und so weiter. Ne? Wissen wir ja, wie es ist. Seitdem gibt es dann dort auch Wachdienst des Nachts. Turnhallen ist insofern jetzt für uns auch exotisch. Die Stadt macht sowas nicht mehr. Außer bei Ihnen. Da wissen wir ja, dass das wichtig ist. Ja, Kinderparadies gibt es mittlerweile. Wir haben also festgestellt, dass, wie soll ich das jetzt gut formulieren. Also zum ersten Linux-Tag liefen da wenige Leute rum, zum zweiten Linux-Tag liefen sie Hand in Hand, zum dritten Linux-Tag mit Bauch und zum vierten Linux-Tag mit Wagen. So, und naja, wir wollten die Gäste natürlich auch wieder haben, also haben wir gesagt, müssen wir halt irgendwas machen. Und ja, Kinderbetreuung hat uns ein Lehrer mal gesagt, sagt das lieber nicht, weil wer betreut, hat Verantwortung, nennt es irgendwie anders, also heißt das Ding jetzt Kinderparadies und es ist in der Tat auch keine Betreuung, sondern wer möchte, kann halt sein Kind darin hinbringen, wenn es, ich sag mal, ja, erwachsen genug, nee, blödes Wort, wenn es selbstständig genug ist, um dort auch mal eine Stunde oder zwei sich mit Spielen zu beschäftigen. Also Babys, Säuglinge ist nicht so ganz, aber so ab 2 Jahre, denke ich mal, kann man dort Kinder hinbringen. Und die haben dort auch einen schönen Raum ohne Rechner, dafür mit massenhaft Spielen zum Zeitvertun. Und aus der Geschichte entstand dann eben auch das Kinderbasteln im Nebenraum. Die Kinder, die damals im Wagen kamen, kommen jetzt halt schon fast selber mit dem Auto gefahren, aber gut, vielleicht in 3 Jahren. Aber für die muss man halt auch was anbieten. Haben wir halt vorletztes Jahr festgestellt, die sitzen dann halt immer nur rum und langweilen sich. Also haben wir dann diese Bastelecke eingerichtet, wo dann etwas größere Kinder auch was zu tun haben. So, bin ja gespannt, was dann als nächstes kommt. Ja, Streaming haben wir angefangen. Erst Audio-Streaming selber gebaut zum Anfang, später zusammen mit Radio Unique. Das ist halt das Uni-Radio hier bei uns in Chemnitz. Und die machen das super toll. Auch der Vortrag geht wahrscheinlich jetzt wieder in die Konserve und ins Internet. Hallo da draußen. Ja, Video-Streaming hat man auch anfangs mal selber gemacht. Dann haben wir es mal abgegeben an die... Ah, wie hieß die Truppe? An die Medieninformatik, da gab es ein EU-Förderprojekt, Forschungsprojekt. Und wie so EU-Förderforschungsprojekte sind, irgendwann ist das Geld mal alle und weg. Und die Leute natürlich in alle Herrn Winde verstreut und damit natürlich auch leider das Know-how weg. Deshalb haben wir dieses Jahr wieder mal selber was ausprobiert. Deshalb steht da auch keine Kamera hier im Raum, sondern Videograbber und die Vorträge erstmal irgendwie vom Bildschirm auf die Festplatte. Des Weiteren haben wir auch mal so ausprobiert Poster-Session, wer sich noch dran erinnern kann. Mal hatten wir ein paar mehr, jetzt haben wir wieder gerade ein paar weniger. Aber wir probieren es mal aus, wie es gerade wieder läuft. Ist halt für ganz kleine Projekte gedacht, die eben nicht dauerhaft unten dort 3 Leute an so einen Stand setzen wollen, sondern einfach ein Poster drucken, an der Wand hängen, das Drucken machen wir. Und dann Rede und Antwort stehen, in der Hoffnung, dass vielleicht nächstes Jahr das Projekt dann größer wird und ein Demostand draus. Auch solche Sachen wie Kunst haben wir probiert. Wir hatten beispielsweise mal Comics quer durchs Haus verteilt oder wir hatten auch mal eine Sammlung alter Rechner auf die Galerie oben gestellt oder Klöppeln hatten wir auch mal dabei. Ja, ist ja regionale Kunst. Ist leider auch ein bisschen eingeschlafen. Muss mal gucken, ob wir das mal wieder ausbauen können. Wegweiser? Ja, der Holzwegweiser, der jetzt vor der Tür steht, wahrscheinlich, ich hoffe noch. Ja, und haufenweise mehr. Also ich habe bestimmt nur die Hälfte von dem erzählt, was wir da gemacht haben. Details findet man auf den alten Webseiten, die noch nahezu alle funktionieren. Welch Wunder. Und unten im Haus hängen dann auch die Historienplakate, die wir vor 5 Jahren das erste Mal hatten und dieses Jahr erstmal wieder aufgearbeitet haben für die letzten 15 Jahre. Okay, wie sieht so ein Linux-Tagejahr überhaupt aus grundsätzlich? Beginn tut es ja, vor 3 Stunden dieses Jahr. Also das Linux-Tagejahr fängt also am Sonntag des letzten Linux-Tags an, wo man sich Gedanken macht, finden wir überhaupt wieder genug Leute für nächstes Jahr, die es als Team schaffen und wann wird es sein? So, dann ruhen sich alle erstmal im Wesentlichen aus und wollen mit dem ganzen Zeug nichts zu tun haben. Aber so im Spätsommer juckt es dann in den Fingern und die ersten Leute überlegen sich, na, wann könnte man sich mal zu einem ersten Teamtreffen finden, neue Leute mit ins Team holen, Aufgaben verteilen und dergleichen und Motto und Ideen für irgendwelche geschickten neuen Features werden ausgegraben. Dann ist erstmal hauptsächlich Arbeit für die Kreativen, das heißt, das Motto, was man dort sich ausdenken muss, in irgendeine Art von Illustration gebacken werden, also wie unser kleiner Pinguin und unsere Wiese und der Wegweiser und dergleichen. Wir denken uns einen Call for Papers und Presentations aus, bauen die Webseite zusammen und ja, hoffen, dass dann irgendwann mal die Einreichungen eintreffen. Wer selber mal so eine Veranstaltung organisiert, man braucht keine Panik haben, wenn 5 Stunden vor der Deadline nur 10% der Anmeldung sind. Also die kommen dann alle so in den letzten 5 Minuten. Ist so. Januar ist bei uns dann der Monat, in dem wir uns um Vortragsprogramm, Workshop-Programm und auch unten den Plan für die Demos Gedanken machen. Das ist dann immer eine relativ aufwendige Arbeit mit vielen, vielen E-Mails hin und her. Noch spannender wird es dann im Februar, wenn es dann darum geht, die ganzen Drucksachen vorzubereiten für Tagungsband und Flyer und das Heft und die Namensschilder und die Eintrittskarten und die Workshop-Tickets und die Garderobenmarken und. Da gibt es also bei uns eine Liste im Wiki, bestimmt 20 Punkte, die da alle irgendwie zu machen sind. Wir machen uns Gedanken um Grobplanungen, was muss an Sachen beschafft werden, was wird angeliefert, wie wird angeliefert und dergleichen. März ist dann der Monat für Feinplanungen. Ich werde auch verschiedene Tools noch zeigen, mit denen wir das dann tun. Mittwoch manchmal, dann meistens Donnerstag, Freitag läuft dann Aufbau. Brauchen wir auch 2 Tage mittlerweile. Und ja, Samstag, Sonntag sehen Sie ja, was los ist. Und heute Abend wird dann noch abgebaut. Heute Abend ist das Haus hier unten wie so besenrein. So, es stehen dann nur noch ein paar Berge rum von Material. Da kommen dann morgen früh die verschiedenen Speditionen, Fahrdienste, holen das ab. Und alles, was dann an Material in unserer Obhut ist, das wird dann noch mehr oder weniger sortiert. Das läuft dann also ewig. Also wir haben da so große blaue Stapelkisten. Von jedem Jahr haben wir dann eine noch über, die dann keiner wegsortieren wollte. Das ist mittlerweile auch schon so ein Berg. Und irgendwann im Frühjahr gibt es dann noch ein Abschlussmeeting, wo sich alle nochmal treffen, wenn es dann vom Wetter schöner ist. Da redet man nochmal drüber, hat den ganzen Frust vergessen und freut sich dann aufs nächste Mal. Gut. Bisschen ins Detail der Planung. Wie geht das überhaupt? Also wir reden immer so von verschiedenen Leuten, Gruppen, Team, Personen. Also unser eigentliches Orga-Team, die also hier dran sich Gedanken machen, wie irgendwas funktioniert, sind ungefähr 25 bis 30 Leute. Das sieht man also, wie viel das schon sind. Auf unserer Team-Mailing-Liste sind mittlerweile 60 Leute, die alle irgendwann mal mitorganisiert haben und das halt nach wie vor verfolgen. Und jeder im Team hat im Prinzip eine sehr genau umrissene Aufgabe und kümmert sich darum, mehr oder weniger eigenverantwortlich. Innerhalb dieses Teams gibt es dann noch so ein HQ-Headquarter genannt. Das sind dann so ungefähr 6, 7, 8 Personen, die für alles verantwortlich sind. Die kann man also auch zum Linux-Tag alle möglichen verrückten Fragen stellen und die geben also immer eine konkrete Antwort und wissen, wie es geht. Wir haben also auch, wie man daran sieht, keinen Chef. Es gibt also keinen obersten Linux-Tagler, sondern eben im Wesentlichen, wenn kritische Entscheidungen zu fallen sind, die Leute im Orga-Team wissen, an wen sie sich im HQ wenden können und dort ist es dann so, dass dort eben entweder einer oder zwei alleine sofort entscheiden oder dann eben dort das Gespür da ist, wenn man eben eine Entscheidung treffen muss, die gewichtiger ist, dass man dann eben mal eine kleine Abstimmung trifft und dann eben weiß, was passiert. Weiterhin gibt es bei uns noch ungefähr 100 Helfer, die jedes Jahr mitwirken. Helfer sind dann beispielsweise die Jungs und Mädels an der Information, in der Kinderbetreuung, beim Catering, Security, Auf- und Abbau. Also das sind also ungefähr 100 Personen, die wir dort haben. Und des Weiteren gibt es noch ungefähr 350 Beitragende. Das sind also für mich die Leute, die von sonst wo aus der Welt kommen, um hier einen Vortrag zu halten oder Workshop durchzuführen oder sich dann eben das ganze Wochenende unten ins Foyer stellen und den Leuten ihre Projekte vorführen. So, also roundabout haben wir hier zwischen 400 und 500 Leuten jedes Jahr dabei, die mitwirken. Das ist eine Mindmap von vor 5 Jahren. Aufgabenbereiche. Ne? Jedes dieser grünen Kästchen ist irgendwas, wo man was zu tun hat. Ne? Diese große Ecke hier oben ist alles Öffentlichkeitsarbeit. Man muss also Pressemitteilungen schreiben. Man muss sich Gedanken machen um Postkartenwerbung. Man muss die Community mit Informationen versorgen, mittlerweile sowas wie Google Plus und Facebook und Twitter und was dazugehört, weil sonst erreicht mir heute niemand mehr. es gibt eine Ecke, wo alles, was mit Technik zu tun hat, sich abspielt. Ne? Wie gesagt, das Haus ist heute ist leer. Das heißt, es muss heute musste irgendwann mal dorthin kommen. Dann gibt es also entsprechend Aufbaupläne, Abbaupläne, Hin- und Hertragpläne und dergleichen mehr. Das gehört alles zur Technik. Normalerweise liegen dort unten keine Kabel rum. Das heißt, man muss sich Gedanken machen, wie dort ungefähr 600 Steckdosen entstehen. Es liegt dort normalerweise auch kein Netz rum und es stehen normalerweise auch keine Telefone rum. Und das muss alles irgendwie funktionieren und koordiniert werden. Und das schafft halt auch alles nicht einer alleine, sondern da muss man dann eben eine entsprechende Logistik dahinter stellen, damit das dann passiert. So. Ein Block Catering haben wir und ein großer Block auch, die Information, ne? Wenn die Leute hierher kommen, die wollen also als allererstes mal reingelassen werden und ihr Geld da lassen für einen Eintritt und sie wollen Merchandising-Produkte kaufen und dergleichen mehr, also da ist andere Information auch haufenweise zu tun. Gut, ich hatte gesagt, Linux-Tage ja. Das nächste, was also passiert ist, wir bauen mal eine Webseite und unsere Webseite ging ganz am Anfang als statische HTML-Seite los, deshalb funktioniert die heute ja noch. Und mittlerweile sind wir umgestiegen, was heißt mittlerweile schon vor 8 Jahren ungefähr, auf ein System, was auf PHP-Basis selber entwickelt wurde. Im Prinzip so eine Wrapper-Logik, dass wir eben nicht auf jede Seite das Menü und die CSS und den Rahmen und was auch immer zaubern müssen, sondern das macht quasi ein kleiner Wrapper über Smart Rewrite. Das heißt, wir schreiben nur den Inhalt in der Mitte, geben gegebenenfalls über PHP noch ein paar Metainformationen an und die ganze Seite baut sich dann von selber auf. Mit ganz, ganz wenig Datenbankanbindung, also da steckt kein Content Management System dahinter, sondern das liegt einfach nur als Files im Filesystem, erhöht ein bisschen die Robustheit und da wir also doch eher ein IT-affine Leute sind im Team, funktioniert das für uns auch. Es gibt auch andere, die haben dann versucht mit irgendeinem WordPress, Joomla, sonst was. Okay. So, teilweise guckt dann doch eine Datenbank raus, gerade für solche Sachen, die reguläre Informationen sind oder regulär aufgebaute, wie die Vortragslisten und dergleichen, die stecken dann teilweise in der Datenbank drin. Unsere Webseite kann beliebig viele Sprachen. Wir haben im Moment Deutsch und Englisch angeboten. Das funktioniert zum einen über ein Dateinamens-Magic, also Seiten, die jetzt in Gänze übersetzt werden. Da gibt es dann eben immer index.de.php oder index.en.php und wenn wir eben Russisch haben wollen, index.ru.php. Und für kleinere Textschnipsel, die dann beispielsweise in Formularen verwendet werden, um irgendwelche Labels dort zu schreiben, gibt es dann GetText-Bibliothek, die dann von PHP aus aufgerufen wird. Unsere Webseite hat eine Uhr. Die weiß also, wie spät es ist, kennt auch das Datum und kann Dinge automatisch in Abhängigkeit vom Datum anzeigen oder eben nicht anzeigen. Das ist halt gut, weil wenn wir jetzt hier gerade rumrennen, will natürlich keiner an der Webseite rumschreiben, sondern die weiß von selber, wenn heute Mittag war, dass dann sagt, die Umfrage ist online. Die Umfrage ist übrigens online. Und wir haben auch gelernt, dass es nicht sehr sinnvoll ist, in einem Live-System rumzuschreiben. Das heißt, wir haben mittlerweile ein SVN-Backend dort mit dabei. Das heißt, wir haben eine Testseite oder jeder von uns kann eine Testseite auch haben, wer mehr testet. Wenn das alles okay ist, geht es ins SVN und von dort geht es auf die Produktivseite. Also ein recht schlankes System und schön funktionabel. Ein zweites System, was wir haben, ist die sogenannte Linux-Tage-Datenbank. Das ist also eine Entwicklung, die auch von Carsten kam. Name hatten wir heute schon mal gesagt. Ne? Seit 2005 verwenden wir die und machen das, was also jeder gute Produktentwickler macht. Wir forken die jedes Jahr einmal. Das heißt, wir haben auch noch die ganzen alten Stände als Software rumliegen. Und die besteht im Wesentlichen aus MySQL und PHP. Beziehungsweise wir können dort auch, weil es halt MySQL ist, auch mit anderen Sprachen darauf zugreifen, aber das Frontend, was wir in der Regel verwenden, ist in PHP programmiert. Und das SQL ist sehr einfach, also Zettelkasten-SQL, keine Stored Procedures, keine Constraints, keine sonst was, sondern einfach nur Tabellen, Tabellen, Tabellen mit ein paar Relationen dazwischen. Und unsere Relationen, die Tabellen, die wir halt kennen, es gibt Personen, es gibt Beiträge, das sind so die beiden wesentlichen Tabellen. Und Personen und Beiträge können dann im Bereich zugeordnet werden, aber schon der Bereich ist nicht mehr wirklich eine Tabelle, sondern das sind hartcodierte IDs. Ja, und jede Person in jeder Beitrag kam in Status, kommt gemeldet, abgelehnt, was auch immer. Jeder Bereichsverantwortliche, der jetzt mit Personen oder Beiträgen zu tun hat, verwendet das auch ein kleines bisschen anders. Das ist dann Geschmackssache, aber in der Regel ist es halt so, dass wenn eben wir den Call aufmachen, landen in der Datenbank automatisch Beiträge mit Person auf gemeldet. Ja, da hat sich jemand gemeldet und hoffentlich gehen die dann irgendwann mal auf kommt oder eben abgelehnt. Kommt auch gelegentlich vor. Sekundäre Funktion der Datenbank, sie sammelt auch Anmeldungen für beispielsweise Workshops. Dafür legen wir für einen Beitrag eine Anmeldemöglichkeit an und darunter können sich dann die Anmeldungen sammeln. Die Anmeldemöglichkeit weiß automatisch, wie viele Teilnehmer beispielsweise sind für Turnhallenübernachtung, fürs Frühstück, für die jeweiligen Workshops oder was auch immer gerade anzumelden geht. Und noch eine Funktion, die wir irgendwann mal reingebaut haben, ist der sogenannte Big Brother. Hat jemand mal sich so einen persönlichen Plan gebaut? Super, weil das hilft uns nämlich, um abzuschätzen, wie voll die Vorträge wären. So wie ihr das nämlich eintragt, können wir natürlich mitzählen, welcher Vortrag ist wie beliebt. Und damit wissen wir natürlich, da erwarten wir 300 Leute. Ich glaube, da hatten wir heute ja auch einen Vortrag drin oder gestern. Müssen wir da irgendwie die Räume nochmal tauschen, anderen Strang, Raum hin und her verlegen. Und das korreliert auch tatsächlich relativ gut mit der Anzahl der Personen, die dann da sind. Und manchmal entscheiden wir uns dann, einen anderen Raum zu nehmen und manchmal gibt es halt Gründe, das dann doch nicht zu machen. So, und dann gibt es halt noch ein paar Relationen, wie man immer so eine Datenbank hat, die dann eben mitgezogen werden, damit die Daten mehr oder weniger zusammenhängen. So, ich habe schon ein bisschen erzählt, was die Datenbank macht, also Sammeln von unseren ganzen Mitwirkenden, Sammeln der ganzen Beiträge. Es gibt dann auch noch eine Tabelle für die Beitragsbewertungen, das haben wir auch seit ein paar Jahren, zum einen intern, um die Beiträge schon mal vorzusortieren für die Vortragsprogrammplanung. Das ist also ein Einflusskriterium, wie gut die Beiträge im Team ankommen schon mal. Und weiterhin dann eben eine Beitragsbewertung für die Gäste. Wer auf seine Eintrittskarte schaut, da ist hinten ein Code drauf. Jeder hat da einen anderen und wir wissen natürlich nicht, wer welchen. Und über diese Codes kann man also die Beiträge bewerten. Man kann es auch anonym bewerten, aber wer mit Code bewertet, hat die Chance, was zu gewinnen. Außerdem erfasst die Datenbank, wie gesagt, die Anmeldungen und es ist nicht nur ein Write-Only-Medium, sondern wir ziehen dann eben dort auch die Informationen dann wieder raus, weil man würde verrückt, wenn man das Ganze tausendmal abtippen müsste. Das heißt, die Webseite kriegt ihre Informationen daher, dann kriegen unsere Lochkarten, zeige ich gleich, wie so eine Lochkarte aussieht, die Informationen, Namensschilder, Programmhefte, Bezahllisten, alles Mögliche, kann dann eben auf die Datenbank zugreifen. So sieht die Oberfläche aus, gelbes Schwein. Und da sieht man eben hier oben Personen, Beiträge, wie gesagt. Es gibt Gemeldete, angefragt, abgesagt, abgelehnt und so weiter. Und Ziel ist natürlich dann hier irgendwo mal eine Zahl für kommt oder abgelehnt zu haben. Und hier unten dann die jeweiligen Bereiche, die dann gepflegt werden mit Anzahlen an Leuten und dergleichen mehr. Und hier unten dann entsprechend die Funktion. Also es sieht ein bisschen aus wie 90er Jahre, aber es funktioniert halt einfach. Wer will, kann auch gerne mal ein neues Frontend programmieren. Nee, gut, nee. So, die Vortrags- bzw. Programmplanung ist dann das, was wir dann also im Januar angehen. Wir brauchen als allererstes dazu Lochkarten. Das Ding heißt Lochkarte, weil als ich damals, ich glaube vierter Linux-Tag war das, tatsächlich mit Lochkarten noch geplant habe. Ich habe sie nicht gestanzt, aber wie es an der Uni ist, da gibt es einen großen Raum voller Lochkarten, weil man hat ja auf Vorrat gekauft. Und da hat man jetzt schon mal zwei Kisten rausgenommen und eine halbe Kiste habe ich gekriegt und habe dort eben auf die Lochkarten so die groben Merkmale des Vortrags geschrieben, um sie dann auf den Tisch zu legen und hin und her zu schieben. Und Lochkarten haben halt den Vorteil, die sind relativ dick, die rutschen beim ersten Windzug nicht durcheinander. Also meine erste Vortragsplanung habe ich mit Lochkarten gemacht, das ging ziemlich gut. Und wir haben es dann nach ein, zwei Jahren insofern ein Stück modernisiert, dass die Lochkarten jetzt also in Tech gesetzt werden und ausgedruckt, dann zerschnitten und dann legen wir sie nicht mehr auf den Tisch, sondern hängen es eben mit Magneten ans Whiteboard dran und können dort eben relativ schön die Vorträge hin und her schieben. Also vielleicht hat es einer bemerkt, wir versuchen da immer so ein gewisses System in unser Vortragsprogramm zu kriegen, ne? Mit Strängen, wo dann alles auch ähnlich organisiert ist. Ich weiß nicht, andere Konferenzen habe ich den Eindruck, sortieren eher alphabetisch oder sowas. Und mag auch eine gültige Ordnung sein, aber ist halt dann für die Besucher nicht ganz so toll. Das Whiteboard wird dann am Schluss in diesen Plan kopiert, also jetzt nicht sondern abschreiben. Und der Plan ist eine PHP-Matrix, die dann eben weiß, welcher Vortrag ist wann und wo. Und das, da wir das nicht nochmal in die Datenbank tippen müssen, gibt es da so eine Sync-Funktion, die kopiert das dann irgendwie an die richtige Stelle in der Datenbank zurück. Und wenn wir das dann dort haben, entsteht daraus beispielsweise wieder das iCal-File, wo die ganzen Vorträge drinstehen. Die Vorträge selber werden dann in so einem Three-Way-Handshake bestätigt, wer also selber hier schon mal einen Vortrag eingereicht hat, erst anmelden, dann sagen wir, hoffentlich für den Einreicher geht, und dann sagt der Einreicher nochmal, ist okay, und das ist okay kommt dann mittlerweile wohl per Infoformular, das haben wir dieses Jahr ganz neu gemacht für die Vortragenden, bei den Demos hat man das schon seit ein paar Jahren, und ja, über OTHS läuft dann eben gegebenenfalls noch ein bisschen Nebenkommunikation oder die Papers oder die Folien werden dann üblicherweise über das OTHS abgewickelt. Da hat man dann auch die Möglichkeit, als Team relativ gut zu end an diesem Problem zu arbeiten. So sieht das Whiteboard aus, wenn da also so eine Vortragsplanung ist. Und da sieht man auch, wie umfangreich das ist. Und wir werden dann immer mal gefragt, warum nehmt ihr dann nicht das einfach im Rechner und so. Kein Monitor hat die Auflösung. Ja, und kein Nutzerinterface hat derzeit die Parallelität, dass du drei Leute gleichzeitig mal so machen können. So, ne? Und kein Monitor hat eine Rückseite, das war. Also, der hat schon eine Rückseite, aber steht nicht viel drauf. Ja, und das steht, dafür sind also dann diese Lochkarten da und da schiebt man dann so also hin und her, um dann Programm draus zu machen. Gleichzeitig neben der Programmplanung fängt dann also auch die Planung im Foyer an für die Stände. Üblicherweise sind dann dort freie Projekte und Firmen 50-50 verteilt. Auch die landen in der Datenbank. Da lehnen wir in der Regel niemanden ab bis jetzt. Wir haben es bis jetzt immer geschafft, irgendwo noch eine Ecke zu finden, um dort noch einen Stand unterzuquetschen. Auch da wieder Three-Way Handshake, diesmal über Datenbankformular. Wobei es eben bei der Standplanung deutlich mehr Sonderwünsche gibt als bei Vorträgen. Also ich will unbedingt neben denen stehen und ich will niemals neben denen stehen und ich will möglichst weit von der Tür im Dunkeln und nicht so sehr im Hellen und ich hätte gerne noch 5 Tische extra und 2 Aufsteller und eine weiße Wand für den Beamer und das sammelt sich dann. Und dann versucht man das also so lange zu schütteln, bis das irgendwie funktioniert. Dies Jahr, ich weiß nicht, wer es bemerkt hat, fand ich super schick. OpenOffice und LibreOffice direkt nebeneinander. Toll. Ich weiß nicht, hat jemand dort Debatten mitbekommen? Also es lagen dann keine Degen rum oder sowas. Also es sah schon mal ganz gut aus. Vielleicht kann man da ja was erreichen. Ja. Standplanung. Und wenn man dann weiß, was dort alles unten rein muss, fangen wir an, die Raumbelegung allgemein zu planen. Wer mal das Haus genau angeschaut hat, das ist ein 5x5 Meter Raster gebaut. Also der Architekt war wahrscheinlich Lego-Fan oder sowas. Alles, was in diesem Haus ist, hat irgendwas mit 5 Metern zu tun. Also der Raum ist 10 Meter mal 15 Meter. Mario? 10 mal 12,5?
Ja.
Wahrscheinlich, ne? So, aber unten die ganzen Platten sind immer 5 mal 5 Meter, die gegossenen Platten. Und für so Rastergrafiken gibt es eigentlich nur ein Tool, was das gut kann, Xfig. So, wer es schon mal mit Inkscape probiert hat, das ist gruselig, da rutschen die ganzen Layer durcheinander, die Objekte fangen plötzlich an sich zu drehen, wenn man es gar nicht will. Und da ist halt ein Xfig deutlich robuster, auch wenn es... Wie alt bist du, Mario? Gut, also so alt wie Xfig, das heißt, der Mario hat schon ein bisschen was auf dem Buckel. So. So, und mit diesem XFIG-Tool, da haben wir irgendwann mal den AutoCAD-Plan dieses Grundriss von diesem Gebäude in Rohform gekriegt. Wir haben uns ein Stückchen dann noch aufgepimpt. Und alles, was in diesen XFIG-Plan kommt, ist alles, was wir dort reinbewegen. Der ganze Messelbau, die Tische, die Stühle, Strom, Netz, Licht, Mülleimer, Teppiche vom Kinderparadies, die Sofas, die irgendwo rumstehen, die Sitzsäcke, wird alles dort reingekloppt auf verschiedene Ebenen. Deshalb sind Layer ganz wichtig. Wir haben auch das Haus sozusagen da drin. Wir wissen, wo Bodentanks sind, wo Türen sind, natürlich, wo welche Räume sind, wie groß die sind, wie viele Tische dort reinkommen und dergleichen mehr. Und das wird alles in dieses Vektorformat gepresst und mit Hilfe von Make, da tritt es dann endlich mal auf, leiten wir dann automatisch PDFs raus. Wer hier drüben den Schnipsel an der Wand sieht, das kommt einfach aus einem Make-File, ne? Weil das Make-File weiß, welche Dimension in dem Plan entsprechend diesem Raum, und damit sieht man automatisch, was dort aufgebaut werden muss. Und beispielsweise auch die Uni-Elektriker, die kriegen von uns einfach einen A3-Plan, wo steht, an die und die Stelle bitte schön 16 Kilowatt legen. Und die Stelle bitte 5 Steckdosen. Und dann machen die das. Das ist jetzt die Übergabe an die, das ist einfach traumhaft, wie das funktioniert. So mal ein kleiner Ausschnitt aus dem XFIG-Plan. Da sieht man also hier auf der linken Seite die verschiedenen Layer, die wir da verwenden. Ein Layer, wo Licht ist, also diese gelben Kleckse, das ist das Licht, das kriegt dann das Lichtteam, da wissen die, wo die ihre Lampen verteilen sollen. Das blaue Layer ist für Netz. Früher hatten wir noch mal viel, viel mehr Netz, da haben wir bis an jeden Stand ein Kabel gelegt, aber bei 60 Ständen bedeutet das, wir müssen erstmal ungefähr so 180 bis 200 Kabel legen. Haben wir irgendwann mal wegrationalisiert, hat vielleicht der ein oder andere mal gemerkt, weil es ist einfach dann nicht mehr zu schaffen, wenn man das selber machen muss. Aufstellerbau, also Messebau, was da alles aufgestellt wird, verschiedene Namen, was da irgendwo eingetragen wird, Bereiche, alle Tische, alle Stühle, alles was nicht. Hier sieht man Sitzsäcke, wie die stehen, oder hier die Bühnenpodeste, wo der Einlass drauf ist. Das wird also alles dort reingeschrieben. So, und da das ein schönes Textfeld ist, hat das natürlich die Eigenschaft, das kann man auch parsen und zählen und dergleichen. Und deshalb wissen wir also immer genau, wie viele Tische wir brauchen, wie viele Aufsteller wir brauchen, wie viel Strom wir insgesamt verplant haben und dergleichen mehr, weil das Haus hat irgendwo mal ein Limit bei 200 Kilowatt. Wenn man da deutlich drüber geht, werden dann die Elektriker böse mit uns. Wer mal guckt, unten neben dem Turm, der, wenn man die Treppe runter geht, links, da steht so ein Baustromverteiler. Der ist nur für uns hier. Ganz am Anfang, als wir angefangen haben, Linux-Tage, war es dann auch so, dass der Baustromverteiler dann am Donnerstag schon angebracht wurde und da gab es dann so ein, ich schätze mal so 40 Meter Kabel, armdick, das haben dann die Elektriker zu dritt genommen und in den Keller geschafft, weil 2 Etagen unter uns ist ein Stadtwerkeknoten, da kommt also der Strom vom Campus an und da hatten die das dann aus dem Raum geholt. In einem Jahr später war dann plötzlich die Steckdose auseinander. Wand, da mussten sie also durch die eine Tür nicht mehr. Und als sie dann vor 4 oder 5 Jahren nochmal umgebaut haben, ist die Steckdose dann nach oben gewandert. Also jetzt müssen die Elektriker nur noch im Foyer anstecken, da haben die sich also auch ein bisschen Arbeit erspart. So, aber die dicke Steckdose ist extra für uns gewachsen. Okay, nächste Aufgabe. Wir müssen auch das ganze Material, was dort hin und her zu tragen ist, mal ein bisschen planen. Sprich, wir müssen die Logistik unterstützen. Und da haben wir auch eine sehr pragmatische Lösung, die wir schon seit Jahren benutzen, das ist eine Textdatei. So, und die Textdatei erfasst also, wo kommt irgendwas her, wo muss es hin, haben wir es überhaupt schon zugesagt, haben wir es schon da, brauchen wir dafür ein Label. Wer mal guckt, Label, ne, alles was wir hier irgendwie reintun in das Haus, hat ein Label. Das hat nämlich zum einen, wo muss es hin, ne, Ziel, da steht auch drauf, wo es herkommt, wo kam es her. Ja, wenn es ein Label hat, dann steht es hier drin und wie viele davon. Und Kommentar und Bezeichnung, damit wir auch wissen, um was es sich handelt. Das hat dann den Vorteil, wir können Leuten sagen, trag das mal wohin. Und wo es hin muss, steht immer auf dem Zettel drauf, so auf dem kleinen Label. Das heißt, wir müssen uns da überhaupt keine Gedanken machen, das Zeug taucht dann irgendwann mal hier auf. Und genauso in die andere Richtung, wenn wir es wieder wegbringen müssen, wir sagen dann nur, schaff mal das und das dorthin und dank des Labels wissen die das. Es gibt Inventargegenstände in dieser Uni, die haben mittlerweile 10 Labels. Leinwände sind beispielsweise Kandidaten für sowas, wer mal gucken möchte. Ja, und wie gesagt, da drin wird eben alles erfasst, Rechner, Beamer, Switches, selbst TP-Kabel werden da drin aufgelistet. Die beklebt man natürlich nicht mit einem Label. Und aus dieser Datei können wir dann wieder mit Magic, Org, Set, Make, Tech und dergleichen, entstehen dann eben Leihscheine. Das sind eben Zettel, wo drauf steht, von Ihnen borgen wir uns den Beamer, eine Fernbedienung dafür, eine Kaffeemaschine und vielleicht noch, tja, was borgen wir uns noch Absurdes? Ein Rechner. Sofa, genau, Sofa. So, fallen dann Leihscheine raus, also nach Quelle normalisiert. Unterschreibt man, gibt es eine Kopie für den Ausleihenden, eine Kopie für uns und wir können abmarkieren, haben wir gekriegt, haben wir gekriegt, haben wir wieder zurückgebracht und dann Zeichen dagegen und dann haben wir das dann logistisch einwandfrei abgewickelt. Ich glaube, in der Hochzeit der Materialbeschaffung hat man über 20 Quellen von Material. Das war also in Zeiten, als die Beamer noch nicht fest eingebaut waren, sind wir quer durch die ganze Uni gerannt und haben Beamer ausgeliehen. Das muss man glücklicherweise nicht mehr machen, seitdem die fest eingebaut sind. Labels hatte ich gesplattet. Und was wir auch noch machen, aus diesem Materialfall entsteht der Netzplan. der dann also sagt, wo muss Ethernet hin oder Funknetz hin, mit welchem WLAN, also wir haben hier 4 oder 5 verschiedene Subnetze am Start und das steht auch alles sozusagen als Graph in dieser Materialdatei. Hier mal ein Beispiel, ganz zufällig von exakt diesem Raum. Und da kann ich jetzt also hier reingucken, sehe V3, gibt es einen Rechner namens Klapper, das ist in der Tat der, der hier unten steht. Es steht dann ein zweiter Rechner daneben, der steht auch da. Dann steht dort ein Composer, das ist diese Zeile. So, ein VGA-Klapper klebt an der Seite. Also alles, was hier drin steht, ist auch wirklich hier. Das Telefon auch, Telefon V3. Sieht man dann auch übrigens hier auf dem Display Telefon V3. Die kriegen ihre Konfiguration also auch aus dieser Datei, dass die wissen, wo sie stehen, welchen Namen sie kriegen, auch welches WLAN da hinten rauskommen muss. WLAN 72 bzw. WLAN 602. Das steht also alles in der Datei. Und dafür haben wir dann in Python irgendwann mal angefangen, ein Hilfstool zu programmieren, was also diese Material.txt ausliest. Und seit diesem Jahr kann sich das Ding live an die Netzverwaltung der Uni verbinden, kriegt also raus, wie die fest verbauten Switches konfiguriert sind, wie die Patchfelder gesteckt sind und versucht dann eine Switch-Konfiguration für die managebaren Switches zu generieren, die möglichst wenig Umbauten an der vorhandenen Infrastruktur verursacht. So, und da fallen dann am Ende immer noch Patchlisten und ein Netzplan raus, der dann ja, irgendwann mal umgesetzt wird. So sieht eine ausgedruckte Patchlisten aus, also das sind A4-Zettel. So, und wenn man das wird dann zerschnitten und da steht dann einfach drauf, Telefon V3 steckt an Dosenport, die Dosenports haben bei uns in der Uni alle eine Nummer, steckt an Dosenport sowieso mit einem 3-Meter-Kabel. Und den Telefon-Uplink steckst du bitte an den Downlink steckst du bitte an den Switch und an den Switch steckst du bitte schön 3 Kabel so, 2 Kabel so. Und damit ist für jeden, der mal weiß, wie man einen Switch und ein Kabel verbindet, klar, was er zu tun hat. Und wir müssen das nicht jedem einzeln sagen, weil wir haben, ich glaube, dieses Jahr 30 Switches am Start. Ja, und wenn das einer machen müsste, der wäre da 2 Tage beschäftigt, so Switche zu stecken. Und deshalb muss man es halt irgendwie den Leuten aufschreiben. So sieht unser Netz aus, was wir nur für uns hier reinlegen. Weggelassen sind jetzt schon die ganzen Kabel, die dann an Endgeräte gehen, aber man sieht da also, ist viel zu tun. Auch das Ding wird live aus dem Material.txt generiert, hat die schöne Eigenschaft, wenn man das so aufgebaut hat, man sieht, ob der Graph voll verbunden ist und ob es wirklich ein Baum ist und nicht ein querverkettet. Ist ja auch wichtig. Ja? Verbunden, aber nur genau einmal verbunden. Okay, was machen wir noch? Ich muss mich ein bisschen in der Zeit sputen, ist nicht mehr viel davon. Verschiedene Drucksachen haben wir zu generieren, also Standplakate, habt ihr vielleicht gesehen, die kommen mittlerweile aus einem Generator. Gibt es eine Webseite, trägt man die Sachen ein, wir drücken auf ein Knöpfchen und entstehen dort 60 Plakate für alle Stände. Booklet macht der Jens meistens, holt sich die Sachen per XML raus, pipet sie ins LaTeX, bearbeitet es nochmal ein bisschen drüber und zack, schon haben wir das Buch fertig. Oder Namensschilder, Lua. Lua, LaTeX und schon haben wir diese Namensschilder, dass die doppelseitig werden sollen. Das war eine Anforderung, die kam Mittwoch?
Dienstag,
ne? Und seit Dienstagabend sind die Namensschilder dann halt auch doppelseitig. Wer mal drauf guckt, das Symbol und die Beiträge und Spitznamen gibt es auch seit diesem Jahr, aber keine Spitzbereiche. Oh, gut. Ich wollte gern Fu. Okay. Namensschilder, so viele sind das. Schon das Sortieren dauert 2 Stunden. Bitte? Das Sortieren? Bucket Sort. Geht nicht, weil den Leuten einfällt, 10 Minuten vor Schluss, ach, da ist noch jemand. Juhu. So. Aufbauplanung. Tasks kommen in auch eine Textdatei. Der das gemacht hat, hat offenbar ein Lua-Fable, weil man sieht auch nochmal ein Lua-Programm. Und da steht also drin, wer wann was wo machen muss, was ist Vorbedingungen, was Nachbedingungen, wie lange dauert es, wie viele Leute braucht man. Und wird dann sortiert. Wie viele Tasks gibt es? Also 3-stellige Taskzahl und wird nach LaTeX gepiped. Und so sieht dann so ein Zettelchen aus. Mach bitte das, trag es dahin, tu dies und jenes. Steht da alles drauf. Nur so kriegt man 50 Helfer beim Aufbau koordiniert. Ja, zum Linux-Tag gibt es dann auch eine ganze Reihe von Bereichen, also insbesondere Information, das ist das Erste, was jeder sieht, mit dem Einlass, den Merchandising-Produkten, Ticketverkauf für Workshops, Helfer und Mitwirkende begrüßen, Namensschilder ausgeben, T-Shirts ausgeben, was alles dazugehört, Garderobe betreuen. Ein zweiter Punkt ist Security, aufpassen, dass nichts wegkommt. Also wir haben hier keine Schlägereien zu richten oder sowas, sondern hauptsächlich, dass eben nicht aus Versehen irgendwie falsche Technik mitgenommen wird oder auch mal niemand eine Jacke auf eine heiße Lampe legt oder sowas. Haben wir jetzt dank der LED-Lampen nicht mehr so akut. Tickets kontrollieren für Workshops an Einlass und auch die Turnhallen aufschließen, zuschließen. Das ist also Security-Bereich. Was wir selber gebaut haben, ist das Anzeigesystem. Wer also die großen Monitore gesehen hat, also die haben wir nicht gebaut, aber das, was drauf zu sehen ist, dient also dazu, die Beamer und Monitore irgendwie mit Inhalt zu füttern. Hat der Philipp programmiert, ist ein Webbrowser im Wesentlichen, dann ein bisschen jQuery Magic und geschickte Namensgebung und schon kriegen wir dort auf jedes Display die Informationen, die wir drauf haben wollen. Vielleicht machen wir nächstes Jahr noch so eine Zusammenarbeit mit Intel, die jetzt dieses Display Anywhere oder wie das Ding heißt haben, dass das dann einfach auf jedem Handy erscheint. Da kann man dann die großen Sachen weglassen und dann kriegt das jeder sofort angebeamt. So, wie es funktioniert, siehe Foyer. Wir haben das Catering als weiteren großen Bereich, die füttern dann Besucher und Mitwirkende. Rundumverpflegung, Vollverpflegung, also für Helfer geht das Freitagabend schon los, dann Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Vollprogramm, das sind also 30 Leute, die dann wirklich am Sonntagabend kein Essen mehr sehen können, weil das wirklich ein Knochenjob ist. Es gibt eine Abendveranstaltung, wer also hilft, kann dann abends ein 45 Meter Buffet aufessen, das dann immer hier draußen steht, so ein bisschen als Hinweis. Ja, und wenn dann alles vorbei ist, freuen wir uns natürlich dann gerne über Rückläufe aus unseren Umfragen, die wir auf die Webseite stellen. Da kann ich mal mein Hobbyprojekt unterschieben, das ist also dieses X-Quest. Wir schnitzen den Fragebogen also nicht per selber bauen, sondern es gibt eine XML-Datei, da stehen die Fragen drin, da stehen die Antwortalternativen drin. Und dann macht man Make und dann entsteht ein HTML-File für die Webseite, ein SQL-File für die Datenbank, ein paar PHP-Skripte und danach ist die Umfrage fertig. So. Sonstige Infrastruktur gehört also nicht so sonderlich viel dazu. AFS-System, wo wir unsere ganzen Files abkippen können. Eine Wiki-Seite, wo wir Informationen hinterlegen, die wir auch über mehrere Jahre pflegen wollen. Mailinglisten, hatte ich gesagt, Teamliste, Druckliste und dergleichen. Ticketsystem, also ohne Ticketsystem wäre sowas überhaupt nicht machbar. Und ein IRC-Channel, über den man dann so, da müsste mal noch jemand an der Webseite das und das reparieren, austauscht. Okay. Ende. Linux-Tage sind noch genau 8 Minuten, das heißt, es wäre jetzt Zeit für Fragen. Ja, bitte.
Ich habe keine Frage, aber zum Beispiel mal hier den gemeinsamen Vortrag nutzen, um ein ganz großes Lob auszusprechen. Ich kann mir also schon seit vielen Jahren bleiben, weil ja. Ich mich also hier auf uns beiden bedanke. Dieses Jahr geht es auf den Weg.
Dankeschön. Danke. So, weitere Fragen? Ja, Sven.
Also ich freue mich sehr darüber, dass ihr, also ja, genau.
Jo, ich freue mich sehr darüber, dass nicht nur Audioaufnahmen mittlerweile gibt, sondern auch Videoaufnahmen. Wäre es möglich, das sogar wirklich auf alle Räume auszuweiten, dass ihr vielleicht sogar ein automatisches Aufnahmeverfahren kriegt hier, dass du nicht am Beamer hängst, sondern auch ein eine Videokamera, das wäre super. Also ich würde mich sehr darüber freuen, alle anderen Vorträge auch sehen zu können, weil es manchmal doch nötig sei.
Wir zeichnen ja dieses Jahr die Bildschirme auf. Das heißt also, wenn irgendjemand interaktiv was zeigt auf dem Bildschirm, sieht man es auf jeden Fall. Was man nicht sieht, ist der Vortragende. Aber auf deine Anregung hin hat unsere Datenbank nach wie vor das Feld, ein Foto des Vortragenden aufzunehmen. Vielleicht tun wir das auch mal wieder reaktivieren, dass wir dann also auch auf unserer Beitragsseite immer ein Gesicht von demjenigen hat, der das dann dort vorträgt. Ich denke mal, das ist auch für, ich spreche den einfach mal auf der Straße an oder hier unten im Foyer, vielleicht gar nicht mal so übel. Also, und wie gesagt, die Bildschirme haben wir eh alle jetzt aufgenommen dieses Jahr, hoffe ich. Weitere Fragen? Gut, also wer selber auch einen Linux-Tag organisiert. Ja, noch eine Frage.
Ja, hallo. Auch ich würde mich kurz schnell bedanken für einen großartigen Linux-Tag, auch schon seit sehr langem. Mich würde interessieren, du hast vorhin so eine Timetable irgendwie, dass ihr also sozusagen vor 3 Tagen anfangt, für nächstes Jahr zu planen. Mhm. Und im Juni geht es dann eigentlich so richtig los. Wie sieht es aus mit jemandem, der einen Hut auf hat, der 50 Mal Bescheid sagen muss, also wenn wir nächstes Jahr wieder einen haben wollen, dann müssen wir jetzt mal anfangen oder irgendwie so? Also wie viel läuft eigentlich nebenbei auf den Mailinglisten, dass die Leute auch aus dem Pushen kommen und was machen? Wie viel ist Selbstläufer?
Unterschiedlich. Also es ist schon so, dass viele, die hier mitmachen, das halt aus Herzblut mitmachen. Ne? Also, und eigentlich jeder. Aber es ist halt oft so, dass viele jetzt im Beruf stehen, dort Stress haben, dort viel zu tun. Viele haben Familie, haben damit halt auch viel zu tun. Und oft nimmt man sich da Sachen vor, die man dann am Ende leider doch nicht so schafft. Das heißt, wir müssen auch leider manchmal Leute irgendwie antreiben. Wobei wir immer die Regel hatten, dass wir sagen, man kann jederzeit auch sagen, nee, ich schaff's nicht mehr. Das Einzige, was wir uns da aber wünschen, dass es rechtzeitig gesagt wird. Weil irgendein Ausfall kann immer vorkommen. Das kann man auch jederzeit abfangen. Oder es fällt halt mal weg. Siehe Linux-Nacht. Ist so. So, was böse ist bei solchen Teamsachen, wenn man dann eben kurz vor knapp hört, ich habe es nicht geschafft, aber da ist jetzt noch Arbeit für 4 Tage, aber es sind nur noch 2 Stunden Zeit.
Ja. Ja. Ich habe noch eine Frage. Einen Punkt hast du irgendwie noch nicht ganz erwähnt, und zwar, wer macht die Budgetplanung? Wie sieht die aus?
Die macht Ralf, er steht da. Also so sieht Ralf aus.
Ich möchte es nicht zu weit ausführen, es sind zu viele Betriebswirtschaftler im Raum. Wir hängen ganz, ganz stark von unseren Sponsoren ab, denen man immer wieder nur Danke sagen kann, dass sie sowas unterstützen. Die merken vielleicht auch, dass hier eine Community wächst, die dann auch wieder Feedback an die Sponsoren selbst zurückgibt. Da kommen natürlich auch Zahlungen erst im Nachgang mit unter. Das lässt sich also, oder zumindest zu spät, um in der Planung noch darauf Einfluss zu nehmen. Deswegen, sagen wir so, ist die Budgetplanung doch ein sehr gutes Arbeit nach Augenmaß. Und wie war es im letzten Jahr? Und merken, wo läuft was über und wo wird was knapper. Also es ist einfach historisch gewachsen. Wenn das jetzt jemand neu aufbauen müsste, wäre es nicht so einfach. Also mach so wie im letzten Jahr und guck, was an Änderungen zu erwarten ist. Und dank unseres Publikums, das so uns so treu ist, haben wir ganz geringe Schwankungen in den Besucherzahlen. Das macht sich dann auch dankbar in der Budgetplanung bemerkbar.
So, 3 Minuten noch Linux-Tage. Andächtiges Schweigen. Oh nein, Entschuldigung. Sagt was.
Ich nehme jetzt mal gerade das Mikro, um auch nochmal Lobhudelei zu tun. Via Projekt und vorher dann auch schon ohne Projekt reise ich ja nun mittlerweile seit irgendwie 15 Jahren in diesem Open-Source-Zirkus mit, auch gerne von Veranstaltung zu Veranstaltung, und habe da schon vieles erlebt, aber hier die Chemnitzer Linux-Tage sind so organisationsmäßig eigentlich echt immer das Top. Und ihr schafft es trotzdem, obwohl man eigentlich so von außen keine Optimierungsmöglichkeiten überhaupt irgendwie noch sieht oder sich ausdenken kann, trotzdem immer noch jedes Mal noch besser zu werden. Dieses Jahr doppelseitige Schildchen, ne? Sodass man nicht alle 3 Minuten an sich runtergucken muss, hängt das Schild auch richtig. Jetzt noch Tischdecken und irgendwie inzwischen geht sogar Ping. Wahnsinn.
Auch schneller als 100 Mbit? Wir haben vor uns festgestellt, unser Haus hatte nur 100 Mbit Uplink.
Ja, ja. Mich interessiert,
Entschuldigung.
Ja, also von meiner Seite, super organisiertes Event und auch danke für das Ausplaudern der Betriebsgeheimnisse. War mal ganz interessant zu hören. Was mich interessieren würde, wie viele Leute sind jetzt quasi wirklich von extern und wie viele sind quasi von der Uni oder an der Uni angestellt und quasi her über das Inventar oder so? Wie viele kommen wirklich von extern? Prozentzahl?
Die Helfer sind überwiegend intern, also die 100 Leute, davon schätze ich mal, sind ja 60 aus der Uni, 40 kommen von außerhalb. Also wir haben auch Leute, die fahren extra 400 Kilometer, nur um mir zu helfen. Also Wahnsinn. Bei Vortragenden und Linux Live ist es ganz krass mittlerweile zu extern umgestiegen. Also ich glaube, dieses Jahr haben wir 3 oder 4 aus der näheren Umgebung, die hier einen Vortrag gehalten haben. Der ganze Rest reist an. Orga-Team, da ist auch teilweise in alle Winde verstreut. Also unser Sponsorbetreuer beispielsweise kommt aus Dresden, der hat zwar hier mal angefangen, ist jetzt bei Amazon untergekommen. Oder wen haben wir noch?
So.
Ja, also ich meine, zu Leuten zu gehen und sagen, ich brauche von dir mal einen Beamer, ich meine, das geht halt, auch den zu transportieren, geht halt besser, wenn man vor Ort ist. Aber das Olga-Team ist schon zu 80% hier aus der Gegend.
Ja. Also ich habe verstanden, dass die Organe der TU Chemnitz gut mitarbeiten, dass sie da also keine jetzt so übliche große Probleme haben oder lösen. Ja. Wie, das ist jetzt mal nicht das, was mich interessiert, sondern mich interessiert, was die Stadt Chemnitz dazu sagt, weil das ist ja hier eine Marke, 15 Jahre waren es, ne? Jetzt mittlerweile vielleicht. Und was weiß ich, Verkehrsbetriebe, also wie die sich dafür interessieren oder sich einbringen oder wenn sie hingehen und sagen, hier können wir nicht irgendwas, pipapo, und
also
bin auch, ich mal neugierig.
Auch zur Uni-Verwaltung kann man sagen, die haben dieses Jahr 2 Dezernenten gewechselt und auch unten drunter eine ganze Menge Mitarbeiter. Und so ruhig wie dieses Jahr lief das noch nie. Also es war echt angenehmes Arbeiten mit der Verwaltung. Und alle, die dann ausführen, Elektriker, Klempner, also wir kriegen immer einen Wasseranschluss umgebaut. Ne? Klempner, die Leute, die fürs Messebau verantwortlich sind, die Hausmeister, die Reinigungsleute. Extrem einfaches Arbeiten. Also kann man sich nicht besser wünschen. Man sagt seine Wünsche, die kümmern sich. Die Raumverwaltung reserviert uns das Haus automatisch fürs nächste Jahr, hält uns den Rücken frei, dass wir das Haus kriegen und sagt anderen schon, das brauchen Sie gar nicht anfragen, das ist schon vergeben. Also ganz easy. Bauarbeiten werden extra verlegt, dass das nicht mit uns kollidiert oder sowas. Also alles einwandfrei. Und auch die Stadt, beispielsweise die Turnhallen, darf ich das Zitat bringen? Darf er, ne? Also eigentlich vermieten wir Turnhallen nicht mehr, aber wir haben ja was an ihnen.
Also der Mittelbau unterstützt auch die Anzeigetafel. Wer das auf einer Ausfallstraße gesehen hat, dass dort das stand, vermittelt unser Pressesprecher der TU Chemnitz für uns und wird auf einer mittleren Ebene ohne unbürokratisch geregelt.
Also wir waren die Ersten, die dort eine Grafik drauf hatten, alle anderen hatten nur Schrift und wir sind auch die Einzigen, die sowas noch machen können. Normalerweise heißt es, nein, Veranstaltungen werden dort nicht nur stadteigene Sachen, aber wir noch.
Also wir hatten auch Glück, zum richtigen Zeitpunkt zu starten, muss man rückblickend sagen. Wer jetzt starten würde mit so einer Veranstaltung, hätte höhere Hürden zu überwinden.
Das wäre schwierig.
Auch verwaltungstechnisch innerhalb der Uni. Ja.
Ja, und ich möchte auch noch anfügen, also wir haben auch die Verkehrsbetriebe spielen im Prinzip mit. Wir haben irgendwie immer Plakate hängen wohl irgendwie in den Bussen von der Chemnitzer Verkehrs AG, wo dann steht irgendwie Chemnitzer Linux-Tage, Linie 51 bringt sie hin. Also quasi, die spielen da mit und senden auch irgendwie, wir haben das einmal angeregt bei der CVAG und seitdem schicken die irgendwie längere Busse sozusagen, dass die Leute halt in der Stadt besser zu unserer Veranstaltung kommen können.
Ja, normalerweise werden Wochenende nur kurze Busse gefahren, aber wenn Linux-Tage sind, fahren halt lange auf dieser Linie. Ja, so, jetzt ist aber wirklich vorbei. So, wir bauen ab und wünschen gute Heimreise für die, die jetzt schon gehen.